Wer von euch hat schon mal von Mahatma Gandhi gehört? Ich glaube, die meisten. Seine bekannte Persönlichkeit. Und er ist damit bekannt geworden, dass er diese stille, gewaltlose Revolution gestartet hat, diesen Protest in Indien. Und das war der Anfang von der indischen Unabhängigkeit von den Briten, von der britischen Kolonialmacht. Und Mahatma Gandhi hat diesen passiven Widerstand immer wieder erwähnt und ausgelebt. Das heißt, dass man passiv sich widersetzt, gewaltfrei. Das fußt auf etwas, was auch mit Nächstenliebe zu tun hat. Und in der Basis eigentlich seiner Intention, dieses Gewaltfreie, kommt auch aus der Nächstenliebe, kommt auch aus der Bibel. Mahatma Gandhi hatte einen regen Briefverkehr mit Leo Tolstoi. Und Leo Tolstoi ist ein bekannter russischer Schriftsteller, aber auch ein gläubiger Christ, der viele Bücher geschrieben hat, auch viele christliche Bücher geschrieben hat, für die er wahrscheinlich jetzt nicht so bekannt ist. Und eines dieser Bücher heißt Das Himmelreich Gottes in euch. Und dieses Buch beschäftigt sich mit dem Wesen des Christentums und mit dem Fundament und der Basis. Und eines davon ist die Bergpredigt Jesu Christi und die Lehren daraus. Und auf die geht er ein in seinem Buch. Und dieses Buch liest auch Mahatma Gandhi. Er liest dieses Buch und selber schreibt auch in einer seiner Autobiografien, schreibt der Mahatma Gandhi, schreibt, er war überwältigt von diesem Buch und von dieser Lehre und hat ihm auch als Inspiration gedient. Er hat sich inspiriert von einem Gläubigen, von einem Christen. Und was ich sagen möchte, ist, dass diese Bergpredigt, die Lehre von der Bergpredigt, war die Basis. Und über die möchte ich heute reden. Die Bergpredigt Jesu Christi. Die Bergpredigt, die als Ergänzung zu den 10 Geboten betrachtet werden kann, als eine Erweiterung. Die 10 Gebote wurden von Mose oder wurden von Gott Mose übergeben. Und wo? Auf einem Berg. Und er kommt vom Berg runter und bringt die Gesetze dem Volk Israel. Und dann, Jahre später, hunderte Jahre später, wenn nicht tausende, kommt Jesus Christus und geht deinen Berg hoch, setzt dich am Berg und predigt. Predigt über die Gesetze, aber nicht so, wie sie im Alten Testament geschrieben sind, sondern er geht einen Schritt weiter. Und ich möchte da ein paar Aspekte aus dieser Bergpredigt, ein paar Teile rausnehmen. Er zum Beispiel geschrieben in der Bergpredigt, du sollst nicht töten. Und er geht einen Schritt weiter und sagt, wenn du deinen Bruder siehst oder deinen Nächsten und ihn hasst, dann ist es so, als würdest du ihn töten. Jesus geht einen Schritt weiter und ergänzt diese 10 Gebote. Und als Teil dieser 10 Gebote sind auch die Seligpreisungen. Diese Seligpreisungen beginnen ganz am Anfang der Bergpredigt. Die Bergpredigt beginnt im Matthäusevangelium, Kapitel 5. Und das zieht sich von Kapitel 5 bis Kapitel 7 hindurch. Das muss als Gesamtes betrachtet werden. Und der Beginn der Bergpredigt, der erste Teil, sind diese Seligpreisungen. Und auf diese Seligpreisungen möchte ich heute Abend eingehen. Und ich möchte euch einladen, mit mir die Bibel aufzuschlagen. Und zwar in Matthäus, Kapitel 5. Und ich möchte die ersten Verse vorlesen, am besten die ersten Gleich die ersten 12 Verse. Matthäus Kapitel 5, beginnend mit Vers 1. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach: Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und Fürsten, denn sie soll... Okay, hört man mich? Gut. Probieren wir es noch. Okay, Vers 7. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedefertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. So. Die erste Glückseligung oder Seligsprechung ist im Vers 3. Aber bevor ich mit der beginne, gehen wir mal kurz auf dieses Glückselig. In anderen Übersetzungen heißt es, selig sind die. Hier steht glückselig. Und wenn man auf die Bedeutung des Wortes schaut, dann versteht man darin diese tiefe Freude eines Christens, und die von Gott gegeben ist. Das heißt, diese Freude, die uns zuteil oder die wir teilhaben werden, wenn wir geistlich arm sind, wenn wir nach dem und dem trachten, die werden wir erlangen, diese Freude, die von Gott kommt, damit wir auch diesen Begriff auch wirklich verstehen. Und jetzt, okay, könnt ihr? Danke, perfekt, super, 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 okay, das kriegen wir auch noch hin. So, danke. Gut. So, jetzt hätten wir das Technische auch geschafft. Die Vers 3. Selig sind die, da gleich geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Geistlich arm zu sein. Geistlich arm zu sein bedeutet, abhängig von Gott zu sein. Und hier spricht Jesus das Volk an. Selig sind die, die erkennen, dass sie abhängig von Gott sind. Denn nur wer abhängig von Gott ist, weiß, dass er Gott in seinem Leben braucht und ohne Gott kein Leben führen kann, keine Vergebung haben wird, dass er ohne Gott eigentlich arm ist. Und selig sind die, die erkennen, die geistlich arm sind. Geistlich arm zu sein ist wichtig, weil wenn du erkennst, dass du abhängig bist von Gott, nur dann kannst du auch vor Gott treten und Buße tun. Wenn du erkennst, dass du ein Sünder bist. Das ist eine Einstellung, die wir haben müssen, die geprägt ist von Demut. Denn nur der Demütige erkennt, dass er schwach ist, dass er ein Sünder ist. Mit anderen Worten, selig sind die, die demütig sind. Lukas Kapitel 18 mit Vers 13 steht geschrieben: Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Hier haben wir das Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner. Und der Zöllner ist geistlich nicht arm. Warum? Er geht und klopft sich auf die Brust und sagt, der Pharisäer, warte, bevor ich mich hier vertue, Vers 13, der Zöllner stand aber auf ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben und zum Himmel, sondern schlug seine Hand auf die Brust und sagt, sei mir Sünder gnädig. Der Zöllner, der ein Sünder ist, der auch, wo die Menschen auch gewusst haben, das ist ein Sünder, er hat auch seine Sünde und seine Abhängigkeit von Gott erkannt und kommt vor Gott in den Tempel und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Und wo ich mich vertan habe, dort war auch der Pharisäer. Der Pharisäer war auch dort und da hat auch er gebetet und sagt, danke Gott, dass ich nicht so bin wie diese Sünder. Ja? Er sieht sich besser als der Zöllner, sieht sich besser als die Menschen, vergleicht sich mit den Menschen. Ihm fehlt es, ihm fehlt diese Demut, ihm fehlt diese Anerkennung, dass er geistlich arm ist. Und Jesus kommt und sagt zu uns, ihr müsst, selig seid ihr, wenn ihr geistlich arm seid. Selig seid ihr, wenn ihr versteht, dass ihr abhängig von Gott seid. Selig seid ihr, wenn ihr demütig seid und nur so dann Buße tun könnt. In Matthäus Kapitel 9 mit Vers 12 steht Folgendes geschrieben. Als Jesus hörte, sprach er nicht die starken Bedürfnisse des Arztes, sondern die Kranken. Und hier redet Jesus zu den Leuten und sagt, die erkennen, dass sie schwach sind, die kriegen auch die Hilfe, weil sie sie eben auch verlangen. Solange ich stolz bin, solange mir diese Demut fehlt, diese Einsicht fehlt, werde ich auch keine Hilfe bekommen, weil ich sie auch nicht verlange. Und selig sind die, die es verstanden haben. Die nächste Seligsprechung findet sich im Vers 4. Hier steht geschrieben, glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. In einer anderen Übersetzung steht geschrieben, selig sind die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Leid tragen, leiden. Wenn wir ehrlich mit uns sind, jeder Mensch leidet. Jeder Mensch hat in seinem Leben Momente, wo er leiden tut, wo es ihm schlecht geht. Jeder Mensch hat Momente, wo er trauert, sei es um jemanden, der verstorben ist in der Familie oder im Freundeskreis. Ich trauere vielleicht, weil ich etwas erlebt habe. Ich leide, weil ich vielleicht etwas erlebt habe. Vielleicht machst du eine harte Zeit durch. Vielleicht ist das Leben hart mit dir. Und hier kommt Jesus und sagt, jeder von euch hat eine harte Zeit. Aber er gibt uns die Hoffnung. Er gibt uns die Hoffnung und sagt, dass selig sind die, die jetzt Leid ertragen, denn sie werden getröstet werden. Und hier kommt die Hoffnung für uns alle und wir wissen, auch wenn heute der Tag düster und hart und schwer ist, morgen kommt ein besserer und schönerer Tag. Und das bringt mich und erinnert mich an ein Lied, das wir immer wieder gesungen haben. Auf Rumänisch heißt das "După ploaie și furtună va veni o zi mai bună". Und auf Deutsch heißt das "Nach Regen und Sturm wird ein besserer Tag kommen". Und das ist ein schönes Lied. Und da kommt Jesus und erinnert die Leute und gibt ihnen diese Hoffnung. Das war der erste Teil dieser Seligsprechung. Das war dieses Weltliche, damit er sie darauf hinweist, ihr habt es nötig, es geht euch schwer, aber es wird wieder besser, vertraut mir. Und selig sind die, die jetzt diesen Leid auch ertragen und erdulden und den durchmachen. Aber wir können auf die zweite Ebene dieser Seligpreisung schauen. Und in der zweiten Ebene, und wenn wir ein bisschen tiefer blicken, sagt selig sind die, die der Leid tragen, oder selig sind die trauern. Und das bezieht sich aber auch, wenn wir das jetzt auf unsere jetzige Zeit ummünzen, auch auf unsere Einstellung zur Gesellschaft, auf unsere Einstellung zu der Welt, in der wir leben. Wir leben in einer Welt, wo wir sehen, dass die moralischen Werte, die christlichen Werte ganz verzerrt werden, dass die Werte immer weniger an Bedeutung haben, runtergespielt werden und aus der Gesellschaft auch entfernt werden, schrittweise. Wie ist deine Einstellung zu solchen Veränderungen, zu sowas, was du siehst? Hast du noch eine Trauer? Leidest du? Oder bist du schon, oder hast du dich damit schon abgefunden? Du hörst in den Nachrichten, dass zum Beispiel in Österreich vom Verfassungsgericht die Sterbehilfe legalisiert wird. Die Regierung hat jetzt den Auftrag, ein Gesetz zu schaffen, das eben die Sterbehilfe ermöglicht. Sind wir noch so weit,
dass wir sagen, okay, das trifft mich schon. Oder sind wir jetzt gleichgültig geworden, konzentrieren wir uns auf uns und schauen nur, wie es mir gerade geht, immer ich bezogen. Aber Jesus sagt, selig sind die, die nicht gleichgültig sind, die diesen Leid ertragen, wenn sie sehen, dass um uns herum sowas passiert, um uns herum in der Gesellschaft Gott immer mehr und die Werte, die christlichen Werte immer mehr aus der Gesellschaft verdrängt werden. Wir dürfen da nicht gleichgültig sein. Wisst ihr, es gab ja dieses Jahr viele Corona-Demonstrationen. Und ich habe auf Social Media gesehen, viele Posts. Es waren viele Leute unterwegs, waren auch aus unserer Gemeinde waren viele unterwegs und haben gepostet. Und ich habe mich da erinnert, dass da gab es von der katholischen Kirche einen Protest und oder einen Marsch und der nannte sich Marsch fürs Leben. Und ich muss ehrlich sagen, an dem Tag, wo dieser Marsch stattgefunden hat, habe ich nicht so viele Posts gesehen. Ich kann mich an fast keinen Post erinnern. Von Leuten aus unserer Gemeinde, die dort waren. Und da habe ich mir gedacht, wie traurig. Wie traurig. Denn wenn wir nicht verstehen, was eigentlich mehr an Bedeutung hat, dann werden wir nicht diese Glückseligkeit erreichen. Darum ist es wichtig, und der Herr möge uns hier helfen, Verständnis zu haben. Diese Gleichgültigkeit loszuwerden, dass wir wirklich achtsam sind auf das, was um uns herum passiert und nicht gleichgültig sind. Im Vers 5 geht es weiter. Und ich lese aus einer anderen Übersetzung, hier steht, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Wisst ihr, sanftmütig versteht man immer mit Leuten, die ruhig sind, Leute, die zurückhaltend sind, Leute, die sich auch nichts trauen, sagen. Ja, das sind oft die Ruhigen, die trauen sich nichts sagen, die Schwachen. Und das wird als Schwäche interpretiert. Sanftmütig heißt schwach. Wer schwach ist und nicht aufmuckt, ist ein Trottel. Ja, das hört man. Aber das ist nicht so. Hier in diesem Vers sagt, selig sind die, die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Sanftmütig heißt, dass du, oder sanftmütig bedeutet das Gegenteil von was? Jähzorn, von Wut, von diesen Menschen, die voller Wut sind. Das Gegenteil ist ein Mensch, der sanftmütig ist. Sanftmut bedeutet, sich zu beherrschen. Dich dann zu beherrschen, wenn du provoziert wirst. Dich dann zu beherrschen, wenn es zu einem Streit kommt, wo dir irgendwas vorgeworfen wird, wo du am liebsten deine verbale Keule auspacken würdest und sofort draufschlagen würdest. Aber Gott sagt, selig sind die, die sich zurückhalten. Selig sind die, die sich beherrschen und sanftmütig sind. Und antworten mit Liebe. Und antworten mit Vernunft. Und nicht aus Emotion heraus. Nicht aus der Wut heraus. Das ist damit gemeint. Sanftmut. Wie leicht ist es, aus sich zu gehen. Die Burschen wissen es, wenn sie Fußball spielen. Naja, wenn es mal so richtig zur Sache geht, dann würde man am liebsten dem Kollegen was sagen. Ja? Aber wie stark muss man sein, sich in dem Augenblick zu beherrschen und sanftmütig zu sein. Sanftmütig. Oh ja, ist keine Schwäche, sondern eine Stärke. Das Schöne an Sanftmut ist, wir finden es auch in Galater Kapitel 5 mit 22. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies steht kein Gesetz. Sanftmut ist eine Frucht des Geistes. Und in der Jüngerschaftsgruppe haben wir die Früchte des Geistes durchgemacht, Frucht für Frucht. Und wir haben eins gelernt, die Früchte des Heiligen Geistes oder die Früchte des Geistes, die jeder gläubige Mensch hat, und zwar nicht die, die Geistestaufe erfahren haben, sondern jeder, der sich zu Gott bekannt hat. Diese Früchte muss jeder tragen und sie sind bedingungslos. Das heißt, jeder muss sie tragen. Früher oder später, wir müssen wachsen und Früchte tragen, so wie ein Baum. Vers 6. Selig sind die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Wisst ihr, die Gerechtigkeit, zum einen sagt hier Gott, selig seid ihr die, und wenn wir das in der heutigen Zeit ummünzen, in unserer Gesellschaft und in der Jugend, selig sind die, die fair miteinander sind, mit ihren Mitmenschen fair sind. Selig sind die, die danach trachten, fair zu sein mit deinen Mitmenschen, nicht zu unterscheiden, die Nationalität von deinem Sitznachbarn. Und je nachdem, mit einem bin ich freundlicher und mit dem anderen bin ich weniger freundlich. Ja? Du bist gerecht. Dich dürstet nach dieser Gerechtigkeit. Und diese göttliche Gerechtigkeit, die eben jeden Menschen gleich sieht, die soll in uns sichtbar sein. Selig sind die, die diese Gerechtigkeit haben. Das Gegenteil von gerecht ist selbstgerecht. Menschen, die selbstgerecht sind, sind Menschen, die von der eigenen Unfehlbarkeit überzeugt sind. Menschen, die so von ihrer Unfehlbarkeit überzeugt sind, in ihrer Selbstgerechtigkeit, sind zu keiner Selbstkritik fähig. Römer Kapitel 10 mit Vers 3. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Menschen, die selbstgerecht sind, werden sich auch nicht ändern können. Menschen, die selbstgerecht sind, suchen nicht das Göttliche, sondern so wie es im Vers 3 von Römer Kapitel 10 steht, und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Sie suchen nämlich ihre eigene Gerechtigkeit. Und im Philippa Kapitel 3 mit Vers 9, der zweite Teil des Verses sagt, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott kommt durch den Glauben. Eine Gerechtigkeit, die über dieses Menschliche hinausgeht. Eine Gerechtigkeit, die von Gott kommt. Eine Gerechtigkeit, die nicht mir dient, keine Selbstgerechtigkeit, sondern die Gerechtigkeit Gottes. Vers 7, die nächste Seligsprechung. Im Vers 7 lesen wir über: Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Ich glaube, bei der Barmherzigkeit ist es relativ einfach. Barmherzig heißt, die Fähigkeit zu haben, zu vergeben. Die Fähigkeit haben, großzügig zu sein. Großzügig mit den Menschen, die um dich herum sind und deiner Hilfe bedürfen. Deiner Gnade bedürfen quasi. Dass du ihnen was gibst. Aber dass du ihnen auch vergibst. Dass du diese Fähigkeit hast, zu vergeben, barmherzig zu sein, wenn dich jemand um Vergebung bittet. In Matthäus Kapitel 18 mit Vers 21 bis 35, und das werde ich nicht vorlesen, findet sich das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. Und das ist ein gutes Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Weil dort in diesem Gleichnis, und ich werde es kurz schildern, geht es um einen Knecht. Er schuldet seinem Herrn eine große Summe Geld. Und sein Herr fordert dieses Geld ein, aber er hat das Geld nicht. Und der Herr hat Gnade mit ihm und ist barmherzig. Er erlässt ihm diese Schuld, sperrt ihn nicht ein und lässt ihn frei. Dieser Knecht geht raus auf die Straße und sieht einen anderen Knecht, der ihm was schuldet. Er geht zu ihm hin und fordert seine Schuld ein, fordert sein Geld ein. Und der andere Knecht hat kein Geld und bittet um Gnade, bittet um Verzug. Hab doch Gnade, ich habe das Geld nicht. Und dieser Knecht sagt, nein, ich will das Geld haben. Und wenn du es nicht hast, dann sollst du eingesperrt werden, bis ich das Geld habe. Und dieser Knecht ist nicht barmherzig, sondern er ist versteinert. Und der Herr hört das, dass dieser Knecht, dem er vergeben hat, dem er Barmherzigkeit gezeigt hat und ihm die Schuld erlassen hat, und er wiederum konnte nicht seine Schuld erlassen oder die Schuld des anderen Knechten erlassen, bestraft ihn und sperrt ihn ein. In Jakobus Kapitel 2 mit Vers 13 steht geschrieben, denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Leute, wir müssen barmherzig sein. Wir müssen vergeben können. Die Schuld vergeben können. Und ich rede jetzt nur nicht die monetäre Schuld, Geld. Wenn dir jemand Geld schuldet, okay, ich erlasse dir die 2 Euro, keine Ahnung. Nein, wenn einer dir Unrecht tut, dann musst du bereit sein und so weit sein, ihm zu vergeben, barmherzig zu sein. Diese Stärke müssen wir aufbringen. Das ist das, was Gott verlangt von uns. Und das ist das Wesen dieser Seligpreisungen, das Wesen Jesu Christi, das sich hier offenbart, das auch in uns sichtbar werden muss, das wir aufnehmen müssen. Wir haben noch einige Seligpreisungen. Und ich möchte jetzt noch eine Seligpreisung durchmachen und ich möchte, dass euch dann die letzten zu Hause durchliest und ihr darüber reflektiert. Und lesen wir noch im Vers 8. Selig sie, die sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Was bedeutet, reines Herzens zu sein? Die Antwort finden wir im Hebräer Kapitel 10 mit Vers 22. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in der Fülle des Glaubens, besprengt in unserem Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Ein reines Herzen zu haben, ein reines Herz zu haben, bedeutet ein reines Gewissen zu haben. Ein reines Gewissen zu haben heißt ein sauberes Denken zu haben. Und sind wir mal ehrlich mit uns selber alle? Wer von uns hat nicht oft Gedanken, die nicht gotteswürdig sind? Wer von uns hat nicht Gedanken, die unser Gewissen beflecken? Sündhafte Gedanken. Und Gott kommt und sagt, selig sind aber die, die reines Herzens sind. Selig sind die, die ein reines Gewissen haben. In Apostelgeschichte, Kapitel 15, mit Vers 8 steht geschrieben, und Gott, der die Herzen der Menschen kennt, hat es bezeugt und ihnen den Heiligen Geist gegeben, wie auch uns. Und er hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen und reinigt ihre Herzen durch den Glauben. Wir haben die Möglichkeit, ein reines Herz zu haben. Wir haben die Möglichkeit, ein reines Gewissen zu haben. Durch den Glauben und durch die Buße, durch das Bekennen dieser Gedanken, dieser Schuld, dieser Fehler, dieser Übertretungen. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass wir vor Gott kommen müssen. Und wir sollen es tun. Vor Gott kommen und Buße tun. Die Essenz des Glaubens ist Buße tun. Und Buße kannst du nur dann tun, wenn du auch verstehst, dass du ein Sünder bist. Wenn du verstehst, dass du ein reines Herz brauchst. Wenn du verstehst, dass du Gott brauchst. Und das können wir tun, können wir erlangen, indem wir wirklich zu Gott kommen und ihn suchen. Der Herr möge uns helfen. Es gibt noch ein paar, noch drei Seligsprechungen. Die überlasse ich euch. Lest die zu Hause durch. Reflektiert darüber. Und der Herr betet. Betet, dass der Herr auch wirklich arbeitet. All das, was ich gesagt habe hier, dieser Wesen Gottes, der in uns sichtbar werden muss, das Wesen oder die Charaktereigenschaften Jesu Christi, die in dieser Bergpredigt oder in diesen Seligpreisungen sichtbar sind, dass sie auch in uns sichtbar werden, dass sie auch in mir sichtbar werden. Wisst ihr, wir stehen hier vorne, ja, sie stehen vorne, ich stehe vorne, und man denkt immer, ja, die stehen vorne, bei denen ist alles gut. Auch wir sind Menschen. Auch wir müssen danach trachten, wenn wir vorne sind. Und ich rede das zu mir, und das ist auch eine Selbsterkenntnis, ich immer und immer wieder realisiere, wie sehr ich Gott brauche und wie unwürdig ich eigentlich bin. Und nur das ist das, was uns hilft, auch näher zu Gott zu kommen. Und der Herr möge uns helfen. Seid gesegnet.